Ja, ich freue mich darüber, dass Simon auch heute für uns predigen wird. Und ich darf uns den Bibeltext vorlesen für heute. Der steht in Johannes 14, Verse 1 bis 6. Genau. Jesus Christus, der Weg zum Vater. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Dann würde ich jetzt kurz beten. Ja, Vater, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir danken dir dafür, dass wir ja, dich kennen dürfen. Und doch, wenn es um uns herum, wenn die Stürme wehen, ist es manchmal so schwierig, wirklich daran festzuhalten, dass du der Weg bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich uns immer wieder offenbarst, dass du unsere Augen öffnest und dass du auch diese Predigt jetzt nutzt, um unsere Augen zu öffnen. Und ich bitte dich um deinen Segen für Simon, dass du durch ihn sprichst, ja, und dass du zu uns redest. Amen.
Ja, wie kann man das eigentlich überhaupt behaupten? Ich bin die Wahrheit. Ist es nicht total intolerant? Das hört sich vielleicht noch gut in der Kirche, in der Gemeinde an, das zu sagen, aber spätestens, wenn wir rausgehen und mit dem Anspruch auftreten, dass da jemand gesagt hat, ich bin die Wahrheit, stoßen wir wahrscheinlich auf Gegenwind. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt ein chinesisches Sprichwort gefunden, das sagt, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Ja, also mal kurz drüber nachdenken. Wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Und das ist ja gar nicht so eine einfache Sache mit der Wahrheit. Ich habe euch mal auf einer Folie hier einen jungen Mann mitgebracht. Das ist der Herr Kopernikus. Der hat ungefähr zur Zeit von Martin Luther gelebt. Und der hat sich die Planeten und Gestirne mal so angeguckt, beobachtet und hat irgendwie festgestellt, so wie man sich das eigentlich damals vorgestellt hat, nämlich dass alles sich um die Erde dreht und die Erde eine Scheibe ist, ist es wahrscheinlich nicht, weil irgendwie hat er was anderes gesehen und hat eigentlich als erster diese Beobachtung gemacht und dieses Modell entwickelt, dass die Sonne in der Mitte ist und alle Planeten drumherum kreisen. Und das Interessante war, dass das damals nicht so gut ankam. Unter anderem auch bei der Kirche. Also unser großer Reformator zum Beispiel, Martin Luther, der war auch erstmal nicht so dafür, für diese neue Weltsicht und meinte, das passt nicht so ganz in das, was, wie er die Bibel verstand. Und ich glaube, dass es bis heute so ist, dass sich auch die Kirche manchmal echt schwer tut mit der Wahrheit. Ja? Das merken wir vielleicht auch gerade ganz aktuell, wenn es um die Missbrauchsskandale geht in der katholischen Kirche, dass es irgendwie schwierig ist, scheinbar da irgendwie so an die Wahrheit dran zu kommen. Also die Kirche und die Wahrheit, das ist manchmal eine schwierige Konstellation. Und ich glaube, auch für uns Evangelikale ist es manchmal gar nicht so leicht, mit diesem Anspruch rauszugehen. Jesus hat das gesagt, er ist die Wahrheit. Letztens oder vor einiger Zeit habe ich mit jemandem geredet und der sagte, das ist schon, wenn wir das in Frage stellen, dass Jesus die Wahrheit ist, dann ist das schon ein ganz schön dickes Brett, was wir da anbohren. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig zu verstehen, was Jesus eigentlich denn damit gemeint hat, als er das gesagt hat. Und ich würde gerne mit euch, bevor wir dahin kommen, nochmal eine Schleife drehen. Vielleicht können wir dafür die nächste Folie sehen, weil dieser Begriff Wahrheit und wie wir das verstehen und lesen in der Bibel auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, in was für einer Kultur und in was für einer Weltsicht wir eigentlich aufwachsen. Ja? Und ich habe auf der linken Seite von euch aus mal so das Weltbild, was wir als Deutsche vielleicht oder als westlichere Kulturen reinbringen, mal ein bisschen versucht aufzuskizzieren, wenn es um Wahrheit geht. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, fast die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt, ist es nochmal so vielleicht das Bild, was viele andere Kulturen haben, die nicht so christlich, westlich geprägt sind wie wir. Und es geht gar nicht darum, das jetzt irgendwie zu gewichten und zu sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter, sondern es geht mehr darum, mal zu verstehen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt auf die Wahrheit. Und wenn ein Filipino über Wahrheit redet, der vielleicht damit was ganz anderes verbindet als wir. Ja, und wir als Deutsche, besonders vielleicht wir als Deutsche, für uns hat Wahrheit immer was mit Fakten zu tun. Wir leben in einem Rechtsstaat, ja, es gibt richtig und falsch. Und wenn mich jemand falsch behandelt, dann kann ich das einfordern. Vor dem Gesetz. Das ist in den Philippinen manchmal ein bisschen anders. Da gilt nämlich nicht der Rechtsstaat, sondern da gilt irgendwie, wer vielleicht am meisten Geld hat, der hat das meiste Sagen. Und deswegen sind wir als Deutsche auch, oder als Westler auch sehr, sehr gut darin, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Es gibt immer ein richtig, ein falsch. Wir sind sehr gut darin, zu bewerten, zu beurteilen. Und es gibt ein Entweder-Oder. Ja? Und zum Beispiel in den Philippinen, ich habe da jetzt keine Quellen für, ja, aber das ist einfach so die Beobachtung, die wir machen in einer fremden Kultur, in der wir leben. Da hat Wahrheit viel, viel mehr auch was mit einer Person zu tun. Ja, ein Beispiel aus unserem Kirchenverband, da gibt es einen Bischof, das ist der Leiter. Und seitdem der im Amt ist, darf man in unserem Kirchenverband, vorher durfte man es nicht, darf man Rotwein trinken. Ja, Rotwein ist erlaubt als Alkohol, aber Weißwein nicht. Und wenn man jetzt einen Filipino fragen würde, in unserem Kirchenverband, einen Pastor, ja, warum ist es denn so bei euch, würde der sagen, das sagt der Bischof. Ja? Also da ist ein Vertrauen in eine Person, in eine Hierarchie, in einen Leiter. Und das führt irgendwie dazu, dass ich bestimmte Dinge für richtig, für wahr halte oder nicht. Ist ganz schwer für uns als Deutsche vielleicht zu verstehen, aber so funktioniert es in den Philippinen beispielsweise. Und ich glaube, dass es auch in vielen anderen Kulturen ähnlich ist. Zweiter Punkt ist, für uns hat Wahrheit sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir sie aussprechen. Ja? Also eins der ersten Dinge, die Kindern beigebracht wird, ist nicht zu lügen, sondern das zu sagen, was wahr ist, was richtig ist. Und das ist ganz tief in uns drin. In den Philippinen beispielsweise oder auch in anderen Kulturen hat Wahrheit sehr, sehr viel breiter. Ja? Es geht nicht nur um das, was ich sage, sondern manchmal spricht auch meine Mimik. Meine Körpersprache, die sagt auch irgendwie was. Ich kann zwar Ja sagen, aber meine Körpersprache, die sagt was anderes. Und am Ende kommt es dann vor allen Dingen darauf an, was ich tue. Also ob ich dem folge, was ich eigentlich sage. Wir hatten ganz am Anfang, als wir angekommen sind in den Philippinen, da gab es eine Situation, da haben wir unsere Teamkollegen, wie man das in Deutschland so machen würde, ja, haben wir sie einfach mal eingeladen zum Abendessen, haben gesagt, kommt doch mal am Sonntagabend um 18 Uhr, kommt doch mal vorbei und wir kochen was und dann können wir mal zusammen essen und uns ein bisschen kennenlernen. Und die haben gesagt, ja, das ist super, ja, wir kommen vorbei, danke, vielen, vielen Dank und so weiter. Und dann kam dieser Tag und wir haben das Essen eingekauft, wir haben schön gekocht und das Essen stand natürlich pünktlich um 18 Uhr auf dem Tisch, weil man möchte ja dann auch irgendwie viel Zeit mit den Gästen verbringen, so ganz deutsch. Und was war passiert? Unsere Besucher, die kamen einfach nicht, sind einfach nicht gekommen. So, jetzt ist meine Reaktion als Deutscher, ist ja, das ärgert mich. Ja? Warum sagen die denn, sie kommen, obwohl sie dann doch nicht kommen? Was ist das denn? Aber letztendlich hat vielleicht habe ich die ganzen Signale, die diese Person mir gesendet hat, gar nicht so richtig gedeutet. Ja, vielleicht hat sie zwar Ja gesagt, aber die ganze Körpersprache war anders. Oder vielleicht ist letztendlich das Nicht-Kommen die Antwort. Ja? Also das Nicht-Erscheinen ist das Statement, das passt mir jetzt gerade nicht, aus welchem Grund auch immer. Nervt uns immer noch, müssen wir ehrlich sagen, ja, solche Situationen, wo man da nicht so genau weiß, wo man dran ist. Aber der Punkt ist, Wahrheit und richtig und falsch drückt sich eben nicht nur in Worten aus, sondern auch in dem, wie ich bin und was ich tue. Und das Dritte, ist, in unserem Verständnis ist Wahrheit häufig etwas eher Statisches. Ja? Also ich habe die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit oder ich habe sie eben nicht und ich kenne sie nicht. In so Kulturen wie in den Philippinen ist es manchmal auch noch ein bisschen dynamischer. Ja? Dann fängt man mal irgendwo an und entdeckt mal irgendwie was. Und es darf aber auch ein Lernprozess bleiben. Also wenn ich heute jetzt die Wahrheit habe, heißt es nicht, dass die morgen noch genauso ist, sondern die darf sich irgendwie auch noch entwickeln und erweitern. Jetzt habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Frage, was sieht man hier? Dürft mal drauf gucken und euch das mal angucken, was sieht man? Wer sieht den Hasen? Wer sieht die Ente? Was ist richtig? Beides, ja? Also, das ist genau der Punkt, dass Wahrheit sich manchmal auch noch entwickeln darf, weiterentwickeln darf, kompletter werden darf, ganzer werden darf. Okay, das war der Exkurs zur Wahrheit und Kultur. Und jetzt würde ich gern mit euch mal in diesen Text reinspringen und einfach mal schauen, was hat Jesus denn eigentlich gesagt oder gemeint, als er über Wahrheit geredet hat. Und von dem Kontext oder von der Situation ist es ja so, dass Jesus jetzt gerade gar nicht irgendwie auf der Straße oder im Tempel steht und sich jetzt gerade irgendwie verteidigen muss. Ja, also er muss jetzt gerade gar nicht erklären, wer er ist, weil er ist ja mit den Jüngern, mit seinen Freunden zusammen und die kennen ihn alle. Ja, die waren 3 Jahre mit ihm unterwegs, aber irgendwie deutet Jesus jetzt da was an. Er sagt, ich gehe weg und dann komme ich wieder und dann gehe ich wieder weg und ihr kommt mit mir. Und das ist irgendwie, auch wenn man diesen Text liest, ich habe den jetzt auch in der Vorbereitung noch 2-3 Mal gelesen, das ist irgendwie auch so ein bisschen verwirrend. Also Jesus scheint da so ein wenig in Rätseln zu reden. Man weiß nicht so ganz genau, ja, wo will er denn jetzt drauf hinaus? Er sagt ja nicht ganz, er sagt, er geht zum Vater, aber er sagt nicht so ganz, wo er hingeht und dann kommt er zurück. Und dann sagt er, ja, ich gehe wieder dahin und ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und dann kommt diese Frage von einem der Jünger, der sagt, ja, aber wir kennen doch den Weg gar nicht und wir wissen gar nicht, wo du hingehst. Und das ist so der Moment, als ich den Text gelesen habe, wo ich dachte, ach gut, ich bin nicht der Einzige, der das jetzt nicht versteht, sondern ich glaube, es war Thomas in der Geschichte, der hat es auch nicht verstanden. Und wenn man sich versucht, mal so ein bisschen in diese Situation hinein zu fühlen, dann klingt es nach ganz viel Verwirrung, nach Ernüchterung. Vielleicht haben sich manche von den Jüngern gefragt, war das jetzt alles? Also ich bin jetzt 3 Jahre, bin ich dem hinterhergelaufen, war das jetzt alles? Und nach ganz, ganz viel Ungewissheit klingt es. Vielleicht haben sie sich gefragt, habe ich mich irgendwie getäuscht? War das irgendwie falsch? Und dann kommt dieser Satz von Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und in dem folgenden Text, also darf man auch gerne nochmal weiterlesen später oder zu einem anderen Zeitpunkt, da redet Jesus dann eigentlich fast nur noch über sich und über den Vater. Er redet fast nur noch über Beziehungen. Also er gibt dort keinen Masterplan und keinen 3-Punkte-Plan, das müsst ihr machen, um jetzt irgendwie noch klarzukommen, wenn ich weggehe. Er redet nur über Beziehungen. Und das ist ja auch irgendwie so ein interessanter Punkt, den wir vielleicht gerade in der Corona-Pandemie ein Stück weit wiederentdecken, dass Beziehungen Halt geben. Ja, da muss man gar nicht so weit gucken, das sieht man bei Kindern. Wenn die sich das Bein aufschlagen, irgendwo an der Stufe, dann laufen die nicht zum Erste-Hilfe-Kasten, sondern dann laufen die zu irgendeiner Bezugsperson, zu den Eltern oder zur Kindergärtnerin oder zu wem auch immer. Also Beziehungen geben Halt. Und deswegen redet Jesus auch über Beziehungen. Und jetzt ist die Frage, welche Visitenkarte gibt Jesus den Jüngern denn jetzt eigentlich von sich mit? Also als wen stellt er sich denn in diesen 3 Worten, um die es dort geht, als wen stellt er sich denn jetzt da? Und da würde ich jetzt gern über diese 3 Worte mal mit euch drüber gehen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, der Weg. Ich habe mal bei Griekopedia, glaube ich, nachgeguckt im Internet, was denn im Griechischen eigentlich, also in dem Text, in dem die Bibel geschrieben wurde, Weg bedeuten kann. Und da sind mir so 3 Bedeutungen über den Weg gelaufen, was das für einen Bedeutungskontext auch haben kann, dieses Wort. Das eine ist, Weg kann etwas sein, was zwei Punkte verbindet. Also was Punkt A und B verbindet. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, Weg kann aber auch das sein, was man macht, wenn man auf dem Weg ist. Also im Prinzip die Reise. Und das Dritte, der Weg kann auch einfach ein Mittel sein, um an ein Ziel zu kommen. Ja, also wenn ich da so an manche Bergpfade denke, die wir so in den Philippinen gelaufen sind, dann ist man schon ganz froh, dass man sich nicht durch das Gestrüpp schlagen muss, sondern dass man mit dem Weg ein ganz gutes Mittel hat, um schneller von A nach B zu kommen. Und jetzt würde ich gerne ein kleines Gedankenexperiment mit euch mal wagen. Also egal, ob ihr jetzt hier sitzt oder auf eurem Sofa zu Hause, versucht euch einfach nochmal so in diese Situation hineinzudenken. Ja, Jesus sitzt dort mit seinen Jüngern zusammen und sie essen. Ihr dürft auch gerne die Augen dabei zumachen oder sie auch offen lassen, wie ihr wollt. Und versucht euch mal so ein bisschen reinzufühlen. Ja, ihr habt vielleicht so diese Gefühle von Verwirrung, von Unsicherheit. Ihr wisst nicht so ganz genau, was kommt jetzt eigentlich? Was hat Jesus da jetzt gesagt? Er hat irgendwie schon mal angedeutet, ich gehe weg, ich komme wieder, aber ich gehe auch wieder. Und das ist so ein Moment, wo sich vieles einfach irgendwie unwohl anfühlt, wo ihr vielleicht einen Grummel im Bauch habt oder irgendwie sowas. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin derjenige, der euch mit Gott verbindet. Ich bin die Reise, die zu Gott führt. Ich bin das Mittel, um zu Gott zu kommen. Lass das mal so ein paar Sekunden auf dich wirken. Und dann kannst du die Augen wieder aufmachen. Und dann galoppieren wir ein wenig weiter im Text. Ja, die Wahrheit. Die Wahrheit. Wenn man sich so philosophisch versucht, ein bisschen mit der Wahrheit zu beschäftigen, dann gibt es eigentlich so in der deutschen Philosophie so zwei Richtungen. Die einen, die sagen, Wahrheit, das ist eigentlich irgendwie was außerhalb von mir liegt. Ja, also das ist irgendwie objektiv. Und es geht darum, das zu entdecken. Und dann gibt es eine andere Richtung, die sagt, ja Moment, aber wenn ich das irgendwie doch entdecke, dann hat das ja schon irgendwie was mit mir zu tun. Und Wahrheit ist immer irgendwie was Subjektives. Ja, das heißt, hat immer irgendwie was mit mir zu tun. Ich kann das gar nicht von mir trennen, das Objekt. Ja, es geht jetzt nicht um Philosophie. Ich würde gerne ein paar Verse aus dem Johannesevangelium nochmal mit euch anschauen, weil das Johannesevangelium, da vergeht fast kein Kapitel, wo der Begriff Wahrheit nicht vorkommt. Ja, also fast in jedem Kapitel kommt das vor. Und dazu habe ich euch jetzt noch mal ein paar Verse rausgesucht. Einer, den sieht man jetzt hier vorne. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wer die Wahrheit tut, ja, ich dachte immer, man kennt die Wahrheit, man weiß sie, aber hier steht, wer die Wahrheit tut. Also Wahrheit ist nicht nur eine Idee, die wir haben, eine Überzeugung, sondern Wahrheit wird immer geglaubt und gleichzeitig aber auch gelebt. Ja, das gehört zusammen. Sagt Jesus, wer die Wahrheit tut, der kommt ans Licht. Die nächste Stelle. Da, Johannes 8, Vers 31, da sagt Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet, in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Also Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, bleiben, das hat so was Robustes, so was Beständiges, ja, das ist irgendwie ein Zustand. Und dann sagt er, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, ja, also bleiben, Gegenwart und dann, ihr werdet sie erkennen. Und das finde ich sehr spannend in diesem Vers, dass in diesem Vers beides vorkommt, ja? Also das Bleiben, aber auch dieser Prozess des Weiterentdeckens, des Erkennens. Wahrheit hat immer irgendwie was damit zu tun, dass ich ein Fundament habe, auf dem ich stehe, aber das muss nicht immer ganz abgeschlossen sein, sondern das darf sich auch noch weiterentwickeln, das darf noch kompletter werden. Und aus Johannes 14, Vers 16, Da sagt Jesus zu den Jüngern, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Jesus sagt hier nicht, ich hinterlasse euch ein Buch oder ich hinterlasse euch meine Worte, sondern er sagt, ich hinterlasse euch den Geist der Wahrheit. Und an einer anderen Stelle sagt er, das ist ganz gut, dass ich gehe, weil dann schicke ich euch den Geist der Wahrheit. Der erklärt euch die ganze, der leitet euch in die ganze Wahrheit. Also Jesus bindet Wahrheit an sich als Person und auch an den Heiligen Geist als Person. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum, dass, wenn ich die Bibel einfach nur als Regelbuch nehme, wo ich einfach sage, okay, ich muss das jetzt abarbeiten, das funktioniert nicht. Sondern Wahrheit und Glaube ist immer etwas Personelles. Das hat immer was mit einer Beziehung zu Gott zu tun. Und übrigens, hier steckt auch noch was drin. Hier steht, die Welt, die kann die Wahrheit gar nicht empfangen. Die Welt, die kann das gar nicht. Ja? Also die Welt, um nochmal in dem Bild von eben zu sprechen, die sieht halt nur Hase, obwohl da auch Ente ist. So. Und das ist gar keine böse Absicht, wenn Menschen das vielleicht nicht sehen können, nicht verstehen können. Das sagt Jesus hier. Ja? Da ist einfach keine Verbindung zu Jesus. Jetzt habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Was ist das? Ein LKW, für alle die, die es nicht sehen können. Und zwar sieht man da einen großen LKW, ich schätze, das ist das Original, und vorne steht ein Modell von diesem LKW, der kleine. Jetzt habe ich als Ingenieur gelernt, ein Modell ist immer so gut, wie es die Realität, das Original abbildet. Wenn man sich jetzt den kleinen LKW anguckt, was bildet der denn eigentlich von dem großen, von dem Original ab? Ja, also der hat die gleichen Farben, glaube ich, ungefähr. Der hat die gleichen Dimensionen und die Formen sind auch gleich. Ja, also das ist schon mal ein ganz gutes Modell, wenn ich die Dimensionen von diesem LKW irgendwie abbilden möchte. Genau, das ist schon ein ganz gutes Modell. Wenn ich mich jetzt aber zum Beispiel mit dem Motor beschäftigen würde, der ist wahrscheinlich in dem kleinen Modell nicht drin, nicht dabei. Der Punkt ist, wir sehen immer nur so ein Stück von der Wahrheit. Ja? Und Jesus hat gesagt, er ist das Modell. Er ist ein Modell für Gott. Ja? An ihm können wir sehen, wie Gott ist. Und wenn wir über Wahrheit reden, dann geht es immer auch so ein Stück weit darum, dass wir ein möglichst gutes Bild von dem abliefern, wie die Realität eigentlich wirklich ist. Im Griechischen ist der Begriff Wahrheit so ein Stück weit, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, wird das sowas heißen wie das Gegenteil von verbergen, ja? Also entbergen. Das heißt, Wahrheit bedeutet, ich bringe irgendwie das zur Realität oder das zur Schau, ich stelle das zur Schau, was wirklich eigentlich da ist. Und das ist auch das Ziel von so einem Modell. Und ich glaube, das sollte und das könnte auch das Ziel für uns als Christen sein, dass wir mit unserem Leben, mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir leben, das zur Schau stellen, wie Gott eigentlich ist. Dass wir das abbilden, was da ist. Dass wir als Christen über das reden und das darstellen, wie der Mensch ist. Und dass wir mit unserem Leben auch irgendwie darstellen und zeigen, was Gottes Wirklichkeit ist. Ja? Also einfach, um mal ein paar Beispiele zu geben, wenn man sich die Bergpredigt durchliest, dass wir das einfach mal leben. Also einfach ist einfach gesagt, aber dass wir das leben, dass wir das umsetzen. Ja, dass wir Frieden stiften. Dass wir die Menschen um uns herum lieben, auch wenn die vielleicht andere Vorstellungen haben als wir, über welches Thema auch immer. Und wenn wir das abbilden, dann sind wir ein ganz gutes Modell, wie dieser Truck. So, das Letzte, da geht es um das Leben. Und Leben ist ja so ein ganz großer Begriff, im Deutschen so ein ganz breiter Begriff. Im Griechischen, in der Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, gibt es drei Begriffe für Leben. Ja? Einmal gibt es das Bios, das kennen wir so von Biologie, das ist eher so die Hardware, könnte man sagen. Dann gibt es die Psyche, das ist so das innere Leben, die Emotionen, die Gedanken, die Gefühle, all das. Und dann gibt es die Zoe. Und die Zoe ist das göttliche Leben, ist übrigens auch ein ganz schöner Mädchenname, ja, Zoe, so für alle, die noch was suchen. Aber im Griechischen bedeutet das göttliches Leben. So, was ist denn jetzt eigentlich göttliches Leben? Ihr hattet das vielleicht schon mal, als es um den Weinstock und die Reben ging, ja? So dieses an etwas dranbleiben, da entsteht Leben, da kann Leben sein, wenn ich in etwas bleibe, wie die Rebe am Weinstock. Und jetzt würde ich gerne noch mal einen Schlenker mit euch über diesen etwas älteren Herrn drehen. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn, das ist Viktor Frankl. Der war Österreicher und Jude. Und er lebte in einer Zeit, wo das nicht so vorteilhaft war, Jude zu sein. Er ist nämlich in einem KZ gewesen und hat dieses KZ tatsächlich überlebt. Und er war nicht nur Überlebender, der das mit alles durchgemacht hat, sondern er war auch Psychiater. Und er hat in der Zeit in dem KZ sehr, sehr viel darüber nachgedacht, was macht eigentlich das Leben aus? Was macht vor allen Dingen das Leben aus, wenn mir jede Würde, die ich irgendwie als Mensch noch habe, genommen wird? Wenn ich gedemütigt werde, wenn ich wie Dreck behandelt werde, was bleibt denn dann eigentlich noch vom Leben übrig? Und er hat einige ganz interessante Bücher geschrieben, hat auch eine eigene psychologische Schule gegründet daraus. Eins seiner Bücher heißt Ja zum Leben, lohnt sich sehr zu lesen. Und eine seiner Schlussfolgerungen ist, eine der letzten menschlichen Freiheiten ist es, seine Einstellung, unter welchen Umständen auch immer, frei wählen zu können und einen eigenen Weg wählen zu können. Und das ist das, was er beschreibt als das Ja zum Leben. Ja, also er sagt, selbst wenn du in die Gaskammer geschickt wirst, kannst du immer noch entscheiden, ob du auf dem Weg dorthin ein Lied singst oder nicht. Und selbst wenn du in einer Grube monatelang Erde von rechts nach links schaufeln musst, kannst du immer noch entscheiden oder hast du immer noch ein inneres Leben. Du kannst immer noch eine Hoffnung für die Zukunft haben. Du kannst dir immer noch vorstellen, wie es vielleicht wäre, mit deiner Frau zusammen am Essenstisch irgendwann mal wieder zu sitzen. Und ich glaube, dass diese innere Einstellung, dieses innere Ja, diese innere Überzeugung, dass das ganz nah dran ist, auch an dem, was wir als Glaube verstehen. Weil unser Glaube, der wird nicht von Umständen gemacht. Wir merken das ja gerade in unserer Gesellschaft, da kann sich so viel sehr, sehr schnell verändern. Auch in der Gemeinde kann sich total viel sehr schnell verändern. Aber das, was unseren Glauben ausmacht, das passiert hier innen drin. Und das ist letztendlich das, ja, wie wir auf das, was wir von Gott wissen, reagieren. Ja, Gott, der bleibt gleich, sagt er, und der offenbart sich. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt eigentlich unsere Reaktion? Was ist unsere innerliche Antwort auf Gott bei allen veränderlichen Umgebungsbedingungen? Ja, was ist unsere Reaktion, wenn wir die Bibel lesen? Was ist deine Reaktion? Ruhst du in der Beziehung zu Gott? Wie schaust du in die Zukunft? Welchen Einfluss hat dein Glaube, deine Sicht auf Gott denn von der Zukunft? Und wozu treibt dich dein Glaube, wozu treibt er dich denn am Ende an? Ja, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich hoffe, wir sind dem jetzt ein Stück weit näher gekommen in den letzten 20 Minuten. Ich würde noch mit einem Gebet schließen und dann machen wir weiter. Jesus, vielen Dank, dass du dich offenbarst und dass du ja dich auch erkennbar für uns machst und dass du dich beschreibbar auch machst in diesen Worten, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich bitte dich darum, dass wir ja das für uns mehr fassen können und dass es auch praktisch wird in unserem Leben und dass es uns hilft auf unserem Weg, hilft auch Orientierung gibt in Bezug auf unser Denken, auf die Wahrheit und dass sich daraus ein Leben formt, was dich ehrt und was den Menschen in unserer Umgebung gut tut und ihnen auch Orientierung gibt. Vielen Dank, dass du so unser Nordstern bist und dass wir an dir festhalten dürfen. Amen.